Zweifeln, Prüfungen, Pauken, Lernen, frage ich mich dann mal, weil wie viel bleibt von dem nachher noch übrig? Bin mir nicht so sicher, ob das wirklich Lernen ist. Wenn ich nämlich Prüfungsblätter von dort mal noch sehe, von der Sekundarschulzeit, dann merke ich, dass ich eigentlich von dem vielen, was ich mal reinbiegen in meinem Kopf sehr wenig noch übrig geblieben ist. Aber dafür manchmal auch andere Sachen, die ich halt dafür entwickelt habe, inwendig, noch sehr viel da ist, wo mich manchmal dann auch überstaunt. Und darum bin ich nicht dermaßen überrascht gewesen, als ich gehört habe, mein Talkgast ist nie in die Schule gegangen und trotzdem etwas rechts, Anführungsschlusszeichen, geworden. Wo ich dann aber doch gelesen habe, er ist Gitarrenbauer, Musiker, Regisseur, Komponist, kann 5 Sprachen, ist Informatiker, ja. Die Liste ist noch etwas länger. Dann bin ich schon ein bisschen beeindruckt gewesen. Ein bisschen sehr, würde ich sogar sagen. Und darüber möchten wir heute Abend mehr erfahren. André Stern, schön bist du gekommen zu mir ins Kaffeehaus. Herzlich willkommen zu meinem Talk im Kaffeehaus.
Danke für dein.
André Stern, meine erste Frage: Du bist aus Frankreich, du verstehst aber perfekt Schweizerdeutsch. Du hast gesagt, am 13. Januar 2011 hast du die Schweizerdeutschprüfung abgelegt. Wie Meschbacher in der Fernsehsendung. Du bist aber nie in die Schule, haben wir vorhin schon gesagt. Ganz die erste einfache Frage: Wie hast du Deutsch gelernt?
Guten Abend allerseits auch euch. Eben Deutsch. Deutsch ist nicht meine Muttersprache, sondern diejenige meines Vaters. Und eben, ich habe erst mit 18 Jahren überhaupt angefangen, Deutsch zu lernen. Darum bitte ich um Nachsicht, denn eben, ich bin immer noch daran, Deutsch zu lernen. Wie ich es gelernt habe? Anhand eines Buches, einer Methode, die mir gut passt. Das ist die Assimil-Methode, da geht es nicht ums Auswendiglernen. Da liest man links in einem Buch eine Seite und rechts ist die Übersetzung. Und man sollte eigentlich pro Tag eine Seite durchlesen. Und dabei Kassetten, damals waren es Kassetten, anhören und das wäre es an sich. Nun, ich bin bei der einen Seite pro Tag nicht geblieben. Ich habe auch nicht nur eine halbe Stunde dran gearbeitet, sondern 1, 3, 4, 7 Stunden Aha, pro Tag.
Okay, also du hast eigentlich mehr gemacht, wenn ein Lehrer vielleicht sogar würde erwarten.
Das wird, glaube ich, heute Abend immer wieder erwähnt. Ich wurde in meiner Begeisterung nie gebremst und auch nie unterbrochen. Bedeutet, als ich mich für die deutsche Deutsch war für mich wirklich Liebe auf den ersten Blick. Und als ich angefangen habe, mich für diese Sprache zu interessieren, da verfügte ich über die Zeit und die Freiheit, mich den ganzen Tag dem Sprachenlernen zu widmen, sodass ich nach 6 Monaten eigentlich mit dieser Methode durch war.
Also das heisst, es ist nicht nur ein Lehrer da gewesen, der gesagt hat, du musst jetzt lernen, sondern es war kein Lehrer da gewesen, der gesagt hat, du musst jetzt aufhören lernen.
Genau. Es ist niemand nach 45 Minuten gekommen und hat gesagt, jetzt war es genug Deutsch, jetzt machen wir Bio oder Mathe. Und es hat niemand bestimmt, in welchem Rhythmus ich Deutsch gelernt habe. Übrigens, Erlernen ist für mich, also ich bin ein 40-jähriges Kind. Ja, ich hoffe, ihr stellt eine entsprechende Frage nach. Ja. Ich bin ein 40-jähriges Kind und Erlernen war in meinem Leben noch nie ein Akt. Das heißt, Lernen ist für mich nicht etwas, das man tut. Es ist etwas, das geschieht nebenbei. Ich habe mich noch nie an einen Tisch gesetzt und habe irgendetwas auswendig gelernt. Denn unter Lernen versteht man heute auswendig lernen, für eine Prüfung vorbereiten. Das habe ich nie getan. Ich habe noch nie gelernt in meinem ganzen Leben.
Aber dafür, wenn dein Feuer entflammt worden ist inwendig, dann auch nicht aufgehört, noch mehr über die Materie können aufsaugen. Jetzt, da bist du selber, aber rundum um uns sind viele Menschen und das ist immer so in unserem Leben und es ist wahrscheinlich schwierig, um die Menschen auszublenden, auch wenn schlussendlich da zählt, was für einen richtig ist. Aber hat die Gesellschaft denn den Weg zum Lernen immer akzeptiert?
Ja, also eben, die anderen sind da und man ist Teil der Gesellschaft und ich bin Teil dieser Gesellschaft und ich bin glücklich, Teil von dieser Gesellschaft zu sein. Ich bin kein Außenstehender. Und die anderen, die Welt ist in manchen Hinsichten viel offener, als man es denkt. Was hätte, also ich spaziere auch nicht rum mit einem Schild, ich war nie in der Schule. So dass, ab und zu Menschen sich gewundert haben, als sie mich zu Zeiten auf der Straße getroffen haben oder irgendwo unterwegs gesehen haben, zu Zeiten, wo andere Kinder in der Schule sind. Aber mehr als das hat es noch nie gegeben.
Also nicht irgendwie komische Reaktionen oder so. Aber hat es Zeiten gegeben, wo du selber gefunden hast, ich würde eigentlich gerne in die Schule gehen? Normal sind Anführungszeichen. Also zum Beispiel wie mit Nachbarkindern am Lehrer Streich spielen in der Klasse. Ich meine, hast du alles nicht gehabt? Hat dir das nicht gefällt?
Dazu gibt es einiges zu sagen. Also erstens, nein, ich wollte nie schnuppern. Ich kenne aber ganz viele Kinder, die nicht in die Schule gegangen sind und Lust hatten zu schnuppern, um zu wissen, wie es in der Schule ist, aus Neugier. Die meisten sind dann nach 2 Tagen zufrieden gewesen mit dem Versuch und haben gesagt, für die Schule ist schon interessant, aber ich habe ja keine Zeit für das. Und bei mir war es auch so, ich hätte ja nie Zeit gehabt. Ich war ja sehr beschäftigt und ich war ja sehr erfüllt. Und noch etwas muss ich sagen. Das, was ich von der Schule mitbekommen habe als Kind, war nicht sehr appetitlich. Die anderen Kinder, die in die Schule gingen, die hatten nie Zeit zum Spielen. Und das war für mich die grundlegende, das ist für mich die grundlegende Tätigkeit, das Spielen. Die hatten nie Zeit zum Spielen, die waren sehr unter Druck. Kinder in Frankreich gingen damals schon morgens und nachmittags fast bis zum Abend in die Schule, und als sie mit der Schule fertig waren, da hatten sie zu Hause Hausaufgaben zu erledigen. Also Zeit hatten sie nie, unter Druck waren sie immer. Das war nicht appetitlich. Und dazu kam noch eben, dass viele Kinder gefragt haben, also man fragt immer, in welcher Klasse bist du oder in welcher Schule. Und als meine Antwort kam, ich gehe nicht in die Schule, dann war die systematische Antwort aller anderen Kinder, Mensch, hast du Schwein! Das gibt dir gezwungenermaßen irgendwie eine Richtung, eine Positionierung. Also ich habe die Schule nicht vermisst, was nicht bedeutet, dass ich sie verachte.
Aber trotzdem, du hast vorhin gesagt, du hättest immer etwas zu tun gehabt, aber so ohne fixe Strukturen, die du vorhin aufgezählt hast, eben vom 8. bis am Abend, hast du nie das Gefühl gehabt, eben, du hast gesagt, ausgefüllt, aber langweilig. Also ich muss nicht den Wecker stellen auf den oder so.
Also es sind eigentlich 2 Fragen in deiner einen Frage da. Die erste Frage ist nach der Struktur und die zweite ist nach der Langeweile. Also Struktur zuerst. Mich wundert's, dass man immer die Freiheit und die Disziplin, also die Struktur, als Gegenpole darstellt, als entgegengesetzte Dinge. So habe ich es nicht erlebt. Ich kann mir keine Freiheit ohne Struktur vorstellen. Und in meiner Kindheit, in meiner andauernden Kindheit, gibt es Strukturen. Und zwar gibt es die persönlichen Strukturen, die man selbst einführt, dass ich jeden Morgen um 6 Uhr aufstehe, um zu üben. Das habe ich schon als Kind eingeführt und daran halte ich mich heute noch. Dass ich jeden Tag eine Seite schreibe, das ist auch eine persönliche Regel in diesem Gerüst. Dann gibt es die familiären Strukturen, zum Beispiel, dass man alle zusammen um dieselbe Zeit isst, dass man am Montag aufs Land fährt, dass in der Wohnung keine Schuhe getragen werden, dass man sich vor dem Essen die Hände wäscht und so weiter. Das sind familiäre Strukturen, die aber zum alltäglichen Ritual gehören, und Kinder lieben Rituale. Das sind Strukturen. Und dann gibt es die gesellschaftlichen Strukturen, dass man rechts fährt. Oder wenn der Algebra-Kurs am Mittwoch um 14 Uhr stattfindet, macht es keinen Sinn, wenn ich am Sonntag um 10 Uhr dort auftauche. All das sind ganz genaue Regeln, ganz feste Strukturen, und die hat es immer gegeben in meinem Leben. Also laissez-faire war es nicht. Eine Struktur gibt es. Und so Langeweile. Man muss nur ein ganz kleines Kind beobachten. Das ist eine meiner Lieblingstätigkeiten im Moment. Ein Kind saugt die Welt in sich hinein und begeistert sich. Die moderne Hirnforschung hat herausgefunden, dass die Begeisterung der Schlüssel zu allem ist. Wir lernen nur in Begeisterung. Und Spielen ist begeisternd für jedes Kind. Und im Spiel erfährt das Kind die ganze Welt und alles, was es braucht. Und da ist kein Platz für Langeweile. Und du merkst es, ein Kind kann sich unendlich mit demselben Ding beschäftigen. Also mein Sohn Antonin füllt im Moment Gefäße mit Gegenständen und leert sie um und füllt sie dann wieder auf. Das kann er 2 Stunden lang tun. Ohne Langeweile, mit einer unglaublichen Ausdauer. Ich weiß nicht, ob du und oder ich fähig wären, 2 Stunden lang ein Gefäß umzuleeren, dann wieder die Lego-Stücke reinzutun, die nur dazu dienen, eben als Füllmaterial verwendet zu werden. Er hat diese Ausdauer. Für Langeweile kein Platz.
Sind wahrscheinlich die wenigsten Leute. Aber du hast nie das Gefühl gehabt, du lernst jetzt weniger als andere Gespänli deiner gleichen Altersklasse.
Ich habe mich nie mit anderen verglichen. Ja, nicht mit Gleichaltrigen, aus einem Grund, den ich dir auch erklären kann, wenn du magst. Aber ich habe mich nie mit anderen verglichen. Wie hätte ich wissen können, was die anderen alles lernen? Ich habe es nie verglichen. Mein Glück war, dass ich eben nicht dasselbe wie andere gleichaltrige Menschen habe lernen müssen. Ich lebte im brodelnden Kessel der sozialen Realität. Und in dieser Realität gibt es alle Altersstufen. Es gibt jüngere, ältere Menschen, Menschen mit mehr Erfahrung, Menschen mit weniger Erfahrung. Das sind auch alle Hautfarben vertreten, alle Religionen, alle sozialen Schichten und so weiter. Und das sind die Menschen so unvergleichlich, so unvergleichbar, dass sie sich untereinander gar nicht zu vergleichen wagen würden. Wie will sich ein älterer Mann mit einem ganz jungen Kind vergleichen? Die vergleichen sich nicht. Aber was sie tun, sie teilen Interessen. Und meine Freunde sind nicht zusammengewürfelt worden, weil sie etwa in derselben Stadt und im selben Alter da standen, sondern weil uns unsere Interessen zueinander geführt haben. Interessengemeinschaften waren. Ich bin kein Schulkritiker, ihr werdet merken, ich kritisiere die Schule nicht. Ich bin nicht der Schulfeind Nummer 1. Ich arbeite mit Schulen zusammen, mit Leuten, mit Pädagogen, mit Lehrkräften zusammen. Ich bin ja nicht der Schulfeind Nummer 1. Ich sage auch nicht, dass die Schule schlecht ist. Aber diese soziale Realität kann man in keinem Aquarium erfahren. Man muss mitten im Leben sein, um sie zu erfahren. Und ich war seit meiner ersten Stunde in diesem großen Kessel der sozialen Realität.
Also dass man halt außerhalb vom Schulhaus mehr Spiegel von der Welt hat, wie in dem abgeschotteten Schulhaus innen. Was mich noch Wunder nimmt, vielleicht eben zu der Form, wenn man sich da konkret mal vorstellt. Ich meine, in der Schweiz gibt es ja gewisse Kantone, da hat man Schulpflicht, wie zum Beispiel St. Gallen. In anderen Kantonen, wie zum Beispiel Ausserrhoden, hat man Bildungspflicht, muss aber nicht unbedingt in einem Schulhaus stattfinden. Das heisst, Heimunterricht ist möglich. Wie ist das bei euch konkret gewesen? Hast du trotzdem irgendeine Person gehabt, wie muss ich mir das vorstellen, die dich betreut hat? Auch wenn du gesagt hast, niemand hat mir gesagt, ich muss aufhören lernen. Aber hast du irgendeine Person gehabt, die dich an die Hand geführt hat dabei?
Überhaupt nicht. Also in Frankreich gibt es keine Schulpflicht. Und ich wurde von niemandem unterrichtet. Aber natürlich habe ich die Dinge nicht erfunden. Als ich Gitarrenbauer werden wollte, da habe ich mir einen kompetenten Menschen ausgesucht, also bis es möglich war. Ich habe unheimlich viele Kurse besucht, um die Dinge zu lernen, die ich lernen wollte. Aber ich möchte meinen geliebten Gitarrenbaumeister Gerni Scher aus Tamins Graubünden zitieren. Als ich bei ihm aufgetaucht bin und ihn gefragt habe, würden Sie mir Ihren Beruf zeigen, hat er gesagt, ja gerne, ich kann dir alles zeigen, ich kann dir aber nichts beibringen. Beantwortet das irgendwie deine Frage oder nicht wirklich?
Ja, indirekt schon, wohl. Du hast einfach im Prinzip von ihm das Feuer entflammt bekommen, um es nachher dann
zu erlernen. Er ist so begeistert, er liebt seinen Beruf so sehr, dass jemand bei ihm auftauchte, der diese Begeisterung teilte.
Er hat es rausgezogen, er hat es
geklickt. Wir haben uns, also das war für ihn auch begeisternd, diese Begeisterung mit jemand, der schon so begeistert war und nur noch begeisterter wurde, zu teilen. Da konnte er auch seine Erfahrung und sein Wissen irgendwie weitergeben.
Trotzdem bin ich jetzt wieder bei der Gesellschaft drin und wir leben leider vielleicht in einer Gesellschaft von Papiertiger. Überall geht es um Zeugnis, überall geht es um Empfehlungsschreiben, die wir vorweisen können, irgendwelche Diplome. Und ja, hast du nie Angst gehabt, du kommst nie einen Job über, wenn du solche Papiere nicht kannst vorweisen?
Wir sind so voller Vorurteile. Und von vielem meinen wir, dass es so ist, obwohl wir eigentlich keine Erfahrung aus erster Hand selbst haben. Man behauptet, ohne Papier bringst du es zu nichts. Ohne Diplom, ohne Zeugnisse oder mit schlechten Zeugnissen kriegst du keinen Job. Wirst du zu gar nichts. Und das stimmt alles einfach nicht. Mein Leben ist ein Beweis dafür, dass es nicht stimmt. Was man im realen Berufsleben braucht, ist nicht die Qualifikation, die auf dem Papier steht, sondern die Kompetenz. Und mit Kompetenz kommst du an, also kriegst du auch, also du musst dich gar nicht bewerben. Die Stellen kommen zu dir. nein, ich habe nie Schwierigkeiten gehabt, weil überall, wo meine Kompetenz gebraucht war, da konnte ich sie auch effizient einsetzen. So simpel war das. Und ich wage es zu sagen, dass ich in manchen Bereichen sehr kompetent bin. Und es mag eitel klingen, aber ich werde kurz erklären, warum ich es behaupten kann. Wir sprachen von der Begeisterung. Also wenn ihr mehr über die Begeisterung erfahren wollt, lest Dinge vom Professor Dr. Gerald Hüther. Er ist der Begeisterungsmeister. Er wird euch sagen, warum die Begeisterung Hirndoping ist. Im Zustand der Begeisterung lernt sich wie von selbst. Das haben wir alle schon erfahren. Man lernt ja gar nicht mehr, man lebt seine Begeisterung aus. Gut, wenn man so in Begeisterung lebt, und ich hatte das Glück, dass ich nicht nur die Möglichkeit hatte, meine Begeisterungen auszuleben, sondern über die Zeit zur Verfügung, sie auszuleben. Also wenn man in seiner Begeisterung nicht gebremst wird, gibt es zur Begeisterung eine Nebenwirkung. Und diese Nebenwirkung ist die Kompetenz. Aber ich habe beobachtet, dass es eine Nebenwirkung der Nebenwirkung gibt. Die Nebenwirkung der Kompetenz ist der Erfolg. Und der Erfolg, der uns als Ziel verkauft wird, ist für mich nur die Nebenwirkung der Nebenwirkung. Und da ich das Glück hatte, eben meine Begeisterung auszuleben in manchen Bereichen, dann ist es auch nicht sonderlich erstaunlich, dass ich in manchen Bereichen sehr kompetent bin und dass ich es zu sagen wage und dass ich in diesen Bereichen zufällig eben erfolgreich bin, wie man es verstehen möchte. Also habe ich bis heute noch nie darunter gelitten, keine Papiere zu haben. Soll ich ein praktisches Beispiel erzählen oder genügt dir das bis jetzt?
Zum Beispiel, weil also mir ist zum Beispiel ein Input ist mir noch in den Sinn gekommen. Ich meine, vielleicht ist irgendwann mal die Frage auftaucht, ich weiß nicht, beim Militär oder was auch immer, wo irgendwie die Zeugnisse sind, der Mann ist ja ein Analphabet.
Genau. Aha. ja, als bei der Musterung war das. Vielleicht habt ihr von dieser Geschichte schon gehört. Bei der Musterung bin ich aufgetaucht und sagte, und der junge Mann, der junge Rekrut, der damit beauftragt war, mich, also das Formular auszufüllen, was mich betraf, hat gefragt, was mein Ausbildungsstand sei. Und ich sagte, ja. Also, er fragte zuerst, welche Diplome ich habe. Ich habe gesagt, wir haben keine. Welche höhere Schule ich wohl besucht habe, keine. Welche Primarschulen, also erste und sekundare?
Genau.
Ja, ich besucht habe keine. Ob ich zum Kindergarten gegangen sei, auch nicht. Und der Mann hatte ja nur 5 Kästchen und das ist sehr lustig. Höhere Schule, mittlere, Primar, Kindergarten, Analphabet. Und das Problem ist, ich passte in gar keine Kategorie. Ja, aber, sagte er, als ich mich dagegen wehrte, dass er das Kästchen Analphabet ankreuzte, ich sagte ihm, schau, ich kann lesen und schreiben, ich habe das Formular bis jetzt ja ausgefüllt. Sie sehen ja selbst, ich kann ja lesen und schreiben. Ja, aber, sagte er, ja, was soll, ja. Und er brachte es auf den Punkt. Ja, was soll ich mit Ihnen machen? Ich habe ja kein Kästchen für Sie.
Aber solche Situationen, du lachst jetzt, die sind für dich nicht nervend?
Überhaupt nicht. Ich verstehe, dass es solche Situationen gibt. Mich amüsieren sie.
Okay. Sowieso, ich weiss noch, es ist ein Kind im Publikum, das nicht in die Schule geht, gut, hat wahrscheinlich noch ein paar mehr, wo mal das Mami anscheinend gefragt hat, du, was könnten wir denn, wenn wir mal gross sind, lernen, wenn wir nie in die Schule gegangen sind? Was würdest du jetzt zu dem Kind sagen?
Man kann zu all dem werden, wofür man sich begeistert.
Das ist die wichtigste Botschaft.
Ja, und da gibt es gar keine Grenzen. Man kann alles werden, was man will. Davon bin ich tief davon überzeugt. Und vor allem wimmelt es in der Geschichte vor lauter solchen Beispielen von Leuten, die geworden sind, was sie werden wollten. Also bitte, es stimmt einfach nicht, dass nur die Schule zum Erfolg und nur die Schule zur Bildung führt. Solange wir das meinen, haben wir keine Wahl. Wir müssen uns von dieser Idee befreien. Wir müssen uns bewusst werden, dass es andere Möglichkeiten gibt, dass es andere Wege gibt. Denn solange wir das nicht wahrnehmen, sind wir nicht frei in unseren Entscheidungen für uns zu entscheiden, was für uns stimmig ist. Es gibt Leute, die mein Buch lesen und mir nachher davon berichten, dass sie, nachdem sie dieses Buch einer schullosen Kindheit gelesen haben, dass sie entschieden haben, dass die Schule genau das Richtige für sie ist. Und das finde ich sehr erfreulich. Denn das ist eine Entscheidung. Das ist nicht eine übernommene Standardlösung. Das ist jemand, der jetzt in perfekter Kenntnis der Sachlage sich für etwas entschieden hat.
Selbstbestimmt.
Und das ist wichtig.
Genau.
Und solange wir nicht wissen, dass es andere Möglichkeiten gibt, sind wir genauso frei wie die Kunden von Henry Ford damals, der sagte, ihr könnt das Modell T in jeder Farbe eurer Wahl haben, solange die Farbe schwarz ist.
Du hast vorhin gesagt, du bist, wenn du hörst, dass Leute sagen, die Schule ist für mich das Richtige, dann freut dich das auch. Du bist nicht gegen die Institution Schule. Aber gut, wahrscheinlich sehr ausführlich können wir das jetzt so nicht behandeln, aber was für eine Schule würdest du dir wünschen? Wie sieht denn die aus?
Die ideale Schule,
ja,
gibt es für mich nicht. Die Frage stellt sich für mich gar nicht. Mhm. Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil sie für mich nicht relevant ist. Ich bin nicht in die Schule gegangen. Und deshalb, ich muss über die Schule gar nicht nachdenken. Ich freue mich, dass es Leute gibt, die darüber nachdenken und die sich von manchen Dingen, von denen ich zu berichten habe, sich irgendwie anregen lassen. Aber es ist nicht meine Sache und Aufgabe, weder Kritik auszuüben, noch über die Zukunft der Schule nachzudenken.
Was für Voraussetzungen muss denn deiner Meinung nach als Kind haben, nicht zur Schule geht? Ich meine, vielleicht ist es auch für ein gewisses Typcharakter nicht geeignet.
Nein, das glaube ich nicht. Das bedarf nur der Eltern, die diese Entscheidung getroffen haben und die diese Entscheidung nicht getroffen haben, weil es irgendeine Möglichkeit war, sondern weil das eine tiefe Überzeugung ist. Und das ist das alles, was es braucht. Es braucht weder Mittel noch irgendwelche, also bildungsferne Eltern gibt es nicht. Oder wenn es sie gibt, macht es ja gar nichts, denn das Kind übernimmt das Wissen seiner Eltern nicht. Also spielt die Bildung der Eltern, spielt die Mittel, worüber die Eltern verfügen, all das spielt überhaupt keine Rolle. Jeder kommt auf die Welt mit denselben Möglichkeiten, sein Gehirn zu entwickeln oder nicht. Und das hängt wirklich nur von der Überzeugung der Eltern und dann fließt die Begeisterung und dann muss man sich um gar nichts mehr kümmern.
Was sind aber für dich trotzdem Nachteile gewesen? Hätte es dir gegeben?
Ich denke nicht in Vor- und Nachteile. Das sind Begriffe, die mir so fremd sind, du kannst es dir nicht vorstellen. Ich weiß, es ist merkwürdig, aber ihr müsst euch vorstellen, 40 Jahre lang habe ich nie in Vor- und Nachteilen gedacht und gelebt. Das heißt, ich weiß nicht einmal, was das ist. Was ist ein Vorteil? Dass du jetzt da bist. Das ist ein großes Glück für mich, dass ich hier sein darf, auf Erden allgemein. Aber was ist ein Vorteil? Oder was ist ein Nachteil? Also sollte mir jemand erklären, damit ich es ein für alle Male endlich verstehe, was ist ein Nachteil? Oder was ist ein Vorteil? Und macht mich der Vorteil, den ich habe, besser als die, die ihn nicht haben? Oder bin ich benachteiligt Das sind Begriffe, die eigentlich gar nicht natürlich sind. Wenn wir mit diesen Begriffen nicht auftauchen, dann gibt es sie in einem freien Leben nicht. Ich stelle einfach fest, dass viele Leute in der Lage, also fähig sind, bereit sind, eine gewisse Anzahl von Nachteilen in Kauf zu nehmen, wenn als Pendant, als Gegenleistung ein paar Vorteile vorhanden sind. Ich finde das eine eigenartige Weise, Entscheidungen zu treffen oder gar zu leben. Also ich habe das, weil es für mich einfach keine Vor- und Nachteile gibt, könnte ich dir die Frage nicht beantworten. Aber ich weiß, was die Frage mit sich trägt, nämlich ob es Dinge gibt, die ich nicht habe erreichen können, weil ich nicht in die Schule gegangen bin. Hat es bis heute nicht gegeben. Ob Stellen mir abgesagt worden sind, weil ich keine Qualifikationen hatte. Nein, bis jetzt nicht. Das sind praktische, da kann ich praktische Fragen beantworten. Also ob es Nachteile oder Vorteile gibt, ich kenne diese Begriffe nicht.
Ich habe das Gefühl, ich weiß, was du damit möchtest mir sagen, aber ich könnte mir vorstellen, der kreative, freie Umgang mit den Kindern, auch in der Erziehung, in der Bildung, der hat wahrscheinlich, oder der hat, nicht wahrscheinlich, der hat ziemlich sicher seine Kritiker. Kann man vielleicht den Weg ohne Schule auch als, ich weiß nicht, elitär bezeichnen? Oder hat der Freigeist, die freigeistige Philosophie, wenn man vielleicht auch eine schöngeistige, realitätsfremde Seite, also...
Wie ist ja, das in der Welt? Kann sein. Keine Ahnung. Frage. Aber stellt Fragen. Vielleicht können wir anhand dieser Fragen diese eine Frage beantworten. Oder realitätsfremd. Mhm. Aber was ist die Realität schon mal?
Für Menschen, die halt in richtig und falsch denken, die halt ihre zementierte Meinung haben, die Welt funktioniert so und nicht anders. Dass die halt einfach denken, ja, der kann sich jetzt das so da leisten, aber...
Darauf gibt es ganz pragmatische Antworten. Nein, wir sind keine reiche Familie. Wir sind es noch nie gewesen und wir sind es weiterhin nicht. Wir haben eigenartige Prioritäten. Für uns ist es absolut nicht wichtig gewesen und ist weiterhin nicht wichtig, uns nach der neuesten Mode zu kleiden zum Beispiel. Oder dass den alten Simca haben wir gefahren, bis er auseinanderfiel. Wir haben uns keinen teuren Urlaub leisten müssen, weil uns der Alltag nicht ermüdet hat. Wir mussten nicht zusammen in die Ferien fahren, um zusammen zu sein. Wir leben ja zusammen. Also somit sind ganz viele Kosten eigentlich gar nicht entstanden und wir brauchten uns nicht den neuesten Fernseher zu kaufen, weil wir gar keinen hatten. Aber wir haben nie darauf verzichtet, Platten und Bücher und gutes Essen kaufen zu können und uns war sehr wichtig, zusammen zu sein. Aber die Voraussetzungen, die elitären Voraussetzungen sind Zuneigung, Respekt und gegenseitige Aufmerksamkeit. Das ist sehr erschwinglich, das kostet sogar gar nichts. Also elitär, inwiefern? Ich kenne keine Fälle, wo man sagen könnte, das war jetzt eine elitäre Kindheit.
Eben, es ist im Prinzip halt, wenn Leute sagen, das ist Freizeit, das ist mein Berufsleben und das trenne ich und dann haben sie das große Pech, dass sie am Montagmorgen wieder 5 Tage von der düsteren Seite haben und am Freitag wieder nur 2 kleine Tage, das hat es natürlich bei dir nicht gegeben, weil alles ist eins gewesen. Aber ich möchte ein bisschen nachhaken und zwar, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, das ist einfach so anti-autoritäres Schönwettergeschwätz, so macht man keine richtigen Menschen. Was heißt denn du nachher so einem Menschen?
Dass es bei mir nicht anti-autoritär gewesen ist, dass es all diese Regeln und Strukturen gegeben hat. Mehr möchte ich ja gar nicht antworten. Also vielleicht entsteht im Gespräch bei jemandem, der so eine Aussage wagt, vielleicht entsteht im Gespräch miteinander bei diesem Menschen das Gefühl, dass aha, es doch andere Möglichkeiten gibt. Und dann ist es schön. Und wenn nicht, dann halt fühlt er sich bestätigt in seiner Meinung und das ist in Ordnung so.
Du hast einen Sohn, hast vorhin gesagt. Würdest du in deiner Erziehung oder mit ihm der Erziehung, möchtest du auch so machen, wie es deine Eltern gemacht haben?
Nein, denn das ist unmöglich.
Warum?
Weil jeder Weg ja einmalig ist.
Ah ja gut, ja, da haben wir gehört.
Aber ich weiß, was du meinst.
Ja.
Ich und meine Frau sind unabhängig voneinander zur Überzeugung gekommen, dass unsere Kinder nicht in die Schule geschickt werden. Von uns nicht in die Schule geschickt werden, ganz gewiss. Das ist unsere Überzeugung. Wenn Antonin, mein Sohn, aber in die Schule gehen möchte, dann wird er in die Schule gehen. Das ist kein Dogma. Aber wir schicken ihn nicht in die Schule.
Vielleicht noch abschließend zu dem Schulweg. Hast du, dein Interessensfeld ist wahnsinnig breit. Könnte es sein, dass wenn du in eine Schule geschickt worden wärst und dir eben gesagt worden wäre, nach 3/4 Stunde musst du auf Hörendeutsch lernen, dein Berufsfeld gerne das beschränkter wäre, wie es heute wäre?
Keine Ahnung. Ich nehme es jetzt rein theoretisch an, weil wie ich bis jetzt gelernt und gelebt habe, ist in der Schule nicht möglich. Also wäre ich auf jeden Fall nicht, wie ich heute bin. Und ich wurde nie fremdbestimmt. Es wurde nie entschieden, was ich wann lerne und auf welche Weise, in welcher Reihenfolge. Auch etwas Wichtiges gibt es, da ich nie geprüft worden bin, da ich nur durch keine Prüfung gegangen bin, musste ich auch nie mich für etwaige Lücken interessieren oder gar schämen. Ich schäme mich nicht, wenn es sich herausstellt, dass da hin und wieder da Lücken sind. Also die gute Frage, die mir immer wieder gestellt wird, bei so einer Talkshow im Fernsehen, habt ihr vielleicht gesehen im Nachtcafé, Herr Wieland Backes, Sie, Herr Stern, ganz ehrlich, ein paar Defizite wird es aber doch wohl geben. Und meine Antwort dazu ist, natürlich gibt es ein paar Defizite, ganz viele Defizite, enorme Defizite, klaffende Lücken gibt es in meinem Wissen. Mindestens genauso viele wie bei allen anderen. Mit aber diesem kleinen Unterschied, ich schäme mich nicht für meine Lücken, weil ich nie die Erfahrung gemacht habe, dass man sich dafür schämen könnte oder gar sollte. Ich habe nie erfahren, dass man sie verstecken muss, dass sie Monster sind, sondern dass sie freier Raum sind für neue Kenntnisse. Darauf freue ich mich jedes Mal. Und ich entdecke täglich tausende Lücken. Aber ich habe auch nie nach Lücken gesucht, wie sich das in unserer Kultur quasi gehört. Nämlich, worin bist du nicht gut? Bist du in Mathe nicht gut? Also musst du in Mathe ganz viel üben, damit du mindestens den Durchschnitt erreichst. Ich habe immer das Gegenteil erfahren. Worin bist du gut? Warum ich darin gut bin, ist kein Wunder. Nicht ich bin zu bewundern, sondern diese Geschichte, die mir passiert ist. Also warum ich gut bin in manchen Bereichen, weil ich begeistert bin und über die Zeit verfüge, mich zu begeistern. Und gerade in den Dingen, in denen ich gut bin, soll ich üben, um noch besser zu werden. Merkst du den Unterschied?
Ist denn unsere Gesellschaft, wegen der Look, ist unsere Gesellschaft eine, die negativ orientiert ist und sucht, was schlecht ist?
Es wirkt oft so für mich, in meinen Augen. Ja. Und vor allem, wir sind in einer Gesellschaft, die sich mit dem Durchschnitt begnügt. Das möchte ich für mich nicht.
Ich möchte auch noch, bevor ich zum Schluss vom offiziellen Teil noch über die Musik noch möchte reden, möchte ich auch noch über den Gerald Hütter ganz kurz kommen, weil du schon am Anfang erwähnt und für dich ist es eine wichtige Person. Und zwar habe ich zwei Aussagen von einem etwas rausgepickt, wo mich wundern nimmt, wie du die möchtest interpretieren. Er hat nämlich ein Buch geschrieben über zum Beispiel Kreativität und Begeisterung statt Leistung, Druck und Stress, wie wir es schaffen, das zu entfalten, was in uns steckt. Und er fordert in dem Buch eben einen Wechsel im Denken von der Gesellschaft. Vorhin haben wir es ganz kurz angeschnitten. Den Wechsel von einer Gesellschaft der Ressourcennutzung zu einer Gesellschaft der Potenzialentfaltung und Weiterentwicklung mit mehr Raum und Zeit für das Wesentliche. Ich denke, mit deinen Erläuterungen von vorne ist das schon sehr gut spür- und sichtbar geworden. Geht es ihm um das, was du selber lebst, auch in dem Buch? Also meint er das konkret, dass man dort das Feuer wecken lässt, wo man halt Begeisterung spürt?
Du, es wird jetzt irgendwie eitel klingen. Er listet Bedingungen auf, unter welchen sich das Gehirn am besten entwickelt. Und ich hatte das enorme Glück, aber ich wiederhole es, es ist kein persönlicher Verdienst. Es ist keine Kreation meinerseits. Es ist nicht etwas, das ich gemacht habe. Es ist etwas, das mir passiert ist. Ich hatte das enorme Glück, unter den Bedingungen aufzuwachsen, die er als die idealsten für die Entwicklung des Gehirns beschreibt. Das bedeutet nicht, dass man so ein super Gehirn bekommt. Das bedeutet nur, dass die Bedingungen günstig sind. Insofern war unsere Begegnung unvermeidlich. Und Ja, was er von der Begeisterung sagt, war für mich eine Entdeckung, weil ich einfach merkte, das, was er erzählt, ist die Erklärung von dem, was ich erlebt habe und nicht hätte nennen können. Er hat so, und das ist bei ihm keine Idee, keine Philosophie, keine Theorie, das ist einfach die modernste Hirnforschung. Darf ich zwei Dinge von ihm vorlesen? Also so mein Lieblingszitat von ihm. Also da drin spricht er von Jungs, weil das Buch Männer das schwache Geschlecht heißt. Ganz wissenschaftlich ist das ja so, ihr wisst wahrscheinlich warum. Uns Männern fehlt ein X-Chromosom, also wir werden ohne Ersatzrad auf den Weg geschickt. Allein schon das macht uns sehr schwach. Also er spricht von Jungs, aber ich sage es immer wieder, wenn ich dieses Zitat vorlese, da könnte man das Wort Jungs mit Kinder ersetzen und da hätte man eigentlich dieselbe Aussage. Wie ließe sich verhindern, dass sich vor allem die Jungs auf der Suche nach Halt immer wieder verirren oder sich in Rollen pressen lassen, die für ihre männlichen Vorfahren, soweit wir nur zurückschauen können, unausweichlich waren? Die Antwort ist so einfach, dass man sie gar nicht aussprechen mag. Sie müssten jemanden finden, am besten eine Mutter oder einen Vater, der sie vorbehaltlos annimmt. Idealerweise beide, und zwar so, wie sie sind. Ohne die Absicht, irgendetwas aus ihnen machen zu wollen. Ohne geheime Wünsche, was aus ihnen werden sollte. Ohne die Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Ohne das Gefühl, sie zu brauchen. Ohne Vorurteile. Ohne Zweck. Nicht als Objekte, nicht als Ressourcen, sondern als Suchende, von solchen Eltern, die selbst Suchende sind und Suchende bleiben wollen. Diese besondere zwischenmenschliche Beziehung, die nichts von ihnen will, die den kleinen Jungen das Gefühl tiefer Verbundenheit schenkt und die sie in jedem Moment immer wieder einlädt, ermutigt und inspiriert, sich als kleine Weltentdecker und Gestalter ihrer eigenen Lebenswelt und ihres eigenen Selbst auf den Weg zu machen und dabei doch gleichzeitig aufs Tiefste verbunden zu bleiben, hat einen Namen. Sie heißt Liebe. Das wäre das erste Zitat. Da habe ich Zeit und Platz noch und Raum für einen zweiten.
Sicher.
Wenn ich ihn finde. Angesichts dieses erweiterten Verständnisses der Bedeutung von Arbeit für die menschliche Entwicklung darf nun auch die Frage neu gestellt werden, ob es bestimmte Gruppen von Menschen gibt, die in diesem Sinne mehr und intensiver arbeiten als andere und ob es Arbeiten gibt, die für die eigene Entwicklung, Potenzialentfaltung und Vervollkommnung geeigneter und damit wichtiger sind als andere. Wenn das menschliche Gehirn wirklich so ein plastisches, in seiner Strukturierung so maßgeblich durch eigene Erfahrungen bei der Lösung von Problemen und der Bewältigung von Herausforderungen geprägtes Organ ist, so fällt die Antwort leicht. Diejenigen Menschen, die die meisten Probleme dabei haben, sich erst noch in der Welt zurechtzufinden, müssten zwangsläufig auch diejenigen sein, die am härtesten arbeiten. Interessanterweise sind das genau diejenigen, denen wir Erwachsene Arbeit am wenigsten zutrauen und von denen wir glauben, sie erst noch zu dem, was wir unter Arbeit verstehen, erziehen zu müssen. Unsere Kinder. Die Tätigkeit, die für diese Schwesterarbeiter besonders geeignet ist und vor ihnen auch besonders gerne ausgeführt wird, um ihre Potenziale zu entfalten, sich selbst zu erproben und weiterzuentwickeln, ist allerdings nicht die schulische Ausbildung, in die wir sie zur Vorbereitung auf das Berufsleben, also auf das, was wir unter Arbeit verstehen, schicken. Diese für Kinder so wichtige, hirngerechte und sinnvolle Arbeit findet genau dort statt, wo wir Erwachsene sie am wenigsten vermuten. Im Spiel.
Nachher gibt es vielleicht noch Möglichkeiten, um auf ihn zurückzukommen, wenn wir noch über das Publikum reden. Ich möchte auf etwas noch kommen, weil da habe ich ein Buch gelesen über dich oder einen kleinen Abschnitt über eure Familie. Und da habe ich ein Bild gesehen, du mit einer Gitarre als kleiner Bub. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ganz ein wichtiger Moment für dich, nämlich du bist vor allem ja Komponist und Gitarrenbauer. Du hast vorhin von der Gitarrenbauer-Ausbildung erzählt. Und am 14. Juni 1975 hast du deine erste Gitarre bekommen. Und im Buch, das ich gelesen habe, habe ich das Gefühl, dass dieser Tag hat maßgeblich dein Leben dort verändert und hat das Feuer geweckt.
Allerdings, ich mag mich bis heute ganz genau an diesen Tag erinnern. Obwohl es immer wieder vorkam, dass mir solche Dinge geschenkt worden sind von meinen Eltern. Aber diese Gitarre hatte eine besondere Wichtigkeit. Obwohl mein Weg zum Gitarristsein ein langer, holpriger und nicht gerader Weg gewesen ist. Ich habe mit 4 Jahren angefangen mit einem Flamenco-Lehrer, der alt war und nicht mehr viel konnte und mir auch nicht mehr viel beibringen konnte. So dass es mir langweilig wurde und ab 12 Jahren habe ich überhaupt nicht mehr gespielt. Und mit 14 Jahren habe ich die Musik entdeckt. Antonin Dvorak war der erste Komponist, dem ich begegnet bin. Und dann war es die Liebe meines Lebens. Musik hat den ganzen Platz genommen in meinem Leben. Ich lebte nur noch in Musik. Eben die Möglichkeit war gegeben, sich 6, 7, 8 Stunden pro Tag der Musik zu widmen. Und in der Zeit, wo ich nicht Musik hörte, las ich Musikerbiografien. Aber das, was ich musikalisch selbst machen konnte, war für mich total ungenügend. Ich war total unzufrieden mit der Musik, die ich selber machte. Bis ich eines Tages verstand, und das beschreibe ich alles in dem Buch, Seite, also es sind ganz viele Seiten, das kann ich jetzt nicht so zusammenfassen, aber bis eines Tages eine neue Begegnung stattfand mit einer Platte, mit einem Gitarristen, der auf einer Platte spielte, den gab es schon lange nicht mehr. Der ist 1938, glaube ich, gestorben. Dann entdeckte ich, dass mein Instrument eigentlich auch so polyphonisch, auch so symphonisch sein kann. Und dann entstand die zweite Liebe für die Gitarre und die dauert heute an. Und die Gitarre, die Musik und dann eben Gitarrenbau, sind eigentlich mein Leben. Also alles, was es an schönen Dingen gibt in meinem Leben, verdanke ich quasi der Gitarre.
Mhm. Ich habe da ausgewählt, weil du hast vorhin gesagt hast, wenn man eben einem jetzt eine Begeisterung kann wecken, dann nachher kann man dort viel mehr rausholen, als wenn es irgendwie fixe Strukturen gibt, die einem sagen, wie viel und wie wenig. Und für mich war eben Gitarre und Musik ein ganz konkretes Beispiel gewesen, was man da bei dir gemerkt hat. Du hast nämlich wollen Gitarrenbauer werden und das hat man, wenn ich richtig informiert bin, in Frankreich nicht können lernen. Und das war der Grund gewesen, warum du aus der Schweiz gekommen bist.
Ja, das war der Grund, einer der Gründe. Ja, ich habe alle Gitarrenbauer in Frankreich besucht. Ich hatte alle Gitarren besucht auf der Suche nach einer Gitarre, die es angeblich nicht gibt. Und dann habe ich sie eine zweite Runde besucht, um sie zu fragen, als ich mit 23 entdeckt hatte, dass es eben Instrumentenbau gibt und dass ich unbedingt Instrumentenbauer werden möchte. Dann habe ich sie alle besucht und die haben mich alle in die Wüste geschickt. Wohlgemerkt, das waren alle Autodidakten, die mir aber gesagt, du musst zuerst 3 Jahre in die Schreinerschule gehen, dann 3 Jahre in die Feinschreinereischule gehen, dann 2 Jahre in die Geigenbauschule nach Brienz in die Schweiz fahren und da kannst du Spezialfach Gitarrenbau noch lernen und nach 9 Jahren kannst du zu uns als Lehrling kommen. So wollte ich es nicht. Ich wollte ran an die Materie, ich wollte es packen und tun. Also habe ich das Projekt aufs Eis gelegt, so lange, bis ich eines Tages meinen Vater begleitet habe. Er gab Kurse im Sarganser Land, in Weißdannen. Und ich habe ihn alljährlich 2-mal dort begleitet. Und einmal waren wir unterwegs in den Straßen von Chur. Da war ein Gitarrenbauatelier. Da habe ich die Tür geöffnet und den Mann gefragt, würden Sie mir Ihren Beruf zeigen? Und ich erwartete die klassische Antwort und die Antwort war aber ja. Und wie vorher erwähnt, ich kann dir alles zeigen, ich kann dir aber nichts beibringen.
Das ist der Werner gewesen.
Das ist der Werner Scher in Tamins. Mhm.
Und warum bist du aber noch gleich in der Schweiz geblieben schlussendlich? Du hättest ja eigentlich gleich wieder können zurück.
Die Schweiz war mir schon immer lieb, aber jetzt habe ich in der Schweiz, in Graubünden, dort wo er ist, dort wo seine Familie ist, da habe ich ja meine zweite Familie und meine zweite Heimat. Und ich wurde, und das ist ein Märchen, dieser Mann ist der Mann meines Lebens, das war ein Mann, den ich verehrte, also den ich, ich bewunderte ihn vorher, bevor ich ihn kennengelernt habe, so sehr, und jetzt ist er zu meinem allerliebsten Freund geworden. Er ist wirklich der Mann meines Lebens, aber nicht nur. Er ist so präsent in meinem Leben. Seine Frau und seine drei Söhne haben mich aufgenommen und ich habe irgendwie drei große kleine Brüder in Graubünden und ich wollte eine Werkstatt in Frankreich, in Paris haben. Das war aber nicht möglich, weil der Rhythmus in Paris für mich nicht kompatibel ist mit der Tätigkeit als Instrumentenbauer. Und dann sagte mir der Werni, ja, was brauchst du eine Werkstatt? Du kannst ja in meiner bauen. Und so war es eigentlich ganz sinnvoll für mich, monatlich eine Woche oder 5 Tage in die Schweiz zu reisen, in die Bündner Berge und dort abseits von der restlichen Welt und von der restlichen Welt dort mich in die Tätigkeit als Instrumentenbauer zu vertiefen. Und da bin ich enorm dankbar dafür, dass es dieses Märchen gegeben hat.
Also hat die Gitarre dir auch noch eine Heimat entdecken lassen. Du hast da einen Berufswunsch, also Komponist werden zu können. Du wolltest Instrumentenbauer werden. Das ist Realität geworden. Welche Wünsche, so abschließend vom allgemeinen Teil, welche Wünsche sind Realität geworden in deinem Leben? Und welche denn noch nicht? Wo bist du noch Lernender auf der Suche?
Lernend und auf der Suche bin ich nach wie vor. Denn auch in den Dingen, die ich gut kenne, gibt es noch mehr zu lernen, als ich bis jetzt gelernt habe. Und es gibt immer mehr, es ist ja exponentiell, je mehr du weißt, umso mehr zu lernen gibt es. Hieroglyphen konnte ich noch nicht zu entziffern lernen, aber das wird sich vielleicht noch ergeben. Und ich habe mir keine Ziele gesetzt, also bin ich auch nicht enttäuscht. Und ich habe keine vor Augen. Aber alle, die ich hatte, habe ich bis jetzt umsetzen können. Ich hatte dieses Glück. Aber manches Mal hat es sehr lange gedauert. Das mit dem Gitarrenbauen hat sehr lange gedauert. Das mit dem Vaterwerden hat länger gedauert, als ich gedacht hatte. Aber manchmal führt dich das Leben zu Dingen, von denen du gar nicht wusstest, dass das dein Traum ist. Also Gerald Hüther hat mich zum Leiter der bundesweiten Initiative Männer für Morgen ernannt. Ich wusste gar nicht, dass das ein Lieblingsberuf sein kann, denn ich hatte von diesem Beruf noch nie was gehört. Und den Beruf muss ich ja lernen. Also bin ich täglich damit beschäftigt. Das, nur um zu sagen, also ich habe noch gar keine Ahnung, welche Begegnungen noch alle möglich sein werden, aber ich bin sehr gespannt drauf. Aber ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass man das eigentlich umsetzen kann, was man sich wirklich, wirklich wünscht.
Also ein Wunsch, sicher noch lang neugierig bleiben auf dieser Welt. Audrey Stern, danke vielmals fürs Kommen, fürs Schärfen von anderen Blick. Hoffentlich auch für euch, fürs Lust wecken am Lernen, neugierig sein und es für entwickeln für eine Sache oder ein Thema. Für noch mehr Lust am Leben. Neugier halt eben, so wie ich es definiere. Das ist auch der Antrieb, warum dass ich da monatlich Leute einlade, mein Projekt Monatsgast. Die kann man übrigens auch nachlesen auf www.kaffeehaus.sk/pc. Zuerst einmal einen herzlichen Applaus für dich. Danke.
Und auch für dich als Stockmaster.
Merci. Bevor wir die Runde noch aufmachen, damit ich das nicht vergesse, möchte ich noch eine kurze Vorschau machen auf den Februar. Nachher kommen wir wieder aufs Thema zurück. Da ist mir nämlich ein recht grosses Anliegen, dass da auch so viele Leute kommen wie heute. Das ist ausnahmsweise mal der Monatsgast nicht in Talkform, sondern als Vortrag. Weil wir lancieren am 14. Februar die Petition zur Erhaltung von der Villa Wiesental. Vielleicht die, die von der Stadt St. Gallen sind, wissen, um was es hier geht. Ein wunderbarer Kulturschatz in dieser Stadt St. Gallen, der nicht darf der Renditespekulation zum Opfer fallen. Und wenn wir heute Abend gehört haben, dass man muss Leidenschaft, das Feuer entwickeln für eine Sache, dann machen wir das in dieser Sache eben auch. Und wir sind sicher, dass wir mit unserem Feuer bei dieser Villa können Berge versetzen können, weil wir haben schon recht viel erreicht. Und am 14. geht es weiter in die nächste Runde. Und wie sagt man, im Kaffeehaus oder in den Kaffeehäusern sind die grossen Revolutionen geboren worden. Also muss auch im Kaffeehaus dort St. Gallen der Start von dieser Petition sein, am Ort fürs freie Denken. Und wir machen das für die Villa am Valentinstag, am 14. Februar, weil wir eben ein Herz haben für die Villa. Aus Liebe zu der Villa.